Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir wollen heute die Schlussverse des hohen priesterlichen Gebetes und des Herrn Jesu Christi betrachten, und zwar Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Das ist jetzt der Schluss dieses wunderbaren Gebetes. Und der Herr in seiner Gnade schenke uns, dass wir erneut inne werden, wer der ist, der sich uns hier im Zwiegespräch mit seinem himmlischen Vater offenbart. Seine unermessliche Herrlichkeit wird uns in seinem Wort, Kolosser 1, die Verse 16, 17 bezeugt, da heißt es: In ihm ist alles erschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Ich darf jetzt die Verse vorlesen, 20 bis 26, Kapitel 17 im Johannesevangelium. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Herr Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, der in gleicher Wesenseinheit mit seinem himmlischen Vater existiert, hatte bei allem seinem Anliegen, den Vater zu verherrlichen. So sagt er in diesem wunderbaren Gebet: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Das vollständige Erlösungswerk hat er nach dem Willen seines Vaters vollbracht, wie es so eindeutig auch im Hebräerbrief geschrieben steht. Nun aber ist er einmal erschienen in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Die Verherrlichung des Vaters ist auch darin begründet, wie das in den Worten des Herrn Jesu zum Ausdruck kommt: Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und glauben, dass du mich gesandt hast. Der Sohn Gottes bestätigt damit als Anfänger und Vollender des Glaubens die wahre Errettung zur Ehre Gottes des Vaters. Zur Ehre Gottes des Vaters. Wie wird das in Kapitel 17, Vers 3 so eindeutig bezeugt? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieses entscheidende Erkennen ist keinesfalls ein bloßer Kopfglaube, sondern ein von Gott selbst gedrückter Herzensglaube, der nach dem trachtet, was des Geistes Gottes ist. Weil Gottes Geist in jedem Wiedergeborenen wohnt, wie das die Schrift bezeugt. Und so heißt es in Galater 4, Vers 9, vielmehr hat Gott uns zuvor erkannt. Vielmehr hat uns Gott zuvor erkannt. Das verdeutlicht uns, dass er zuerst uns erwählt hat. Denn wie er zuvor ersehen hat, so bezeugt die Schrift, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und diese Seinen, die ihm der Vater gegeben hat, will der Geist aus Gott umgestalten in das Bild seines Sohnes. Denn diese Erkenntnis bedeutet doch eine lebendige Gemeinschaft mit dem wahren Priester Gottes, dem Herrn Jesus Christus, haben zu dürfen. Eine lebendige Gemeinschaft mit dem wahren hohen Priester haben zu dürfen. Mit diesem Unaussprechlichen dürfen die Seinen wirklich eines Geistes sein. Eines Geistes sein, wie denn geschrieben steht, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Dies ist eine unbeschreibliche Tat Gottes in dem Herrn Jesus Christus. Und auch deine und meine wirkliche Freude sollte es sein, unser Trost und unsere Kraft, die sich dann auch im Alltag erweist. Ja, der Geist aus Gott kann und will uns zu diesem Zeugnis umgestalten, wie es von dem Apostel Paulus bezeugt wird. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wie wird doch der Name des Vaters so zeitübergreifend und weltweit in dem verherrlicht, dass der Herr Jesus Christus den Namen des Vaters geoffenbart hat, auch dir und mir? Denn nun erkennen sie, dass alles, sagt der Herr, was du mir gegeben hast, von dir kommt, und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und glauben, dass du mich gesandt hast. Dadurch wird auch der Name des himmlischen Vaters von den Gläubigen in allen Nationen zu allen Zeiten geehrt. Darum heißt es in Vers 20 in diesem hohen priesterlichen Gebet des Herrn Jesu Christi, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Damit wird auch die Wichtigkeit des Zeugnisses des Evangeliums ausdrücklich unterstrichen. So steht geschrieben, demnach kommt der Glaube aus den Gehörten, so heißt es wörtlich, das Gehörte durch das Wort Gottes. Und dazu gehört unbedingt das Wort aus Jakobus 1, Vers 18, das bezeugt, dass der rettende Glaube seinen Ursprung in dem souveränen Willen Gottes hat. Dort steht, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Dieses Wort der Wahrheit, das Evangelium von Christus, ist Gottes Kraft, zur Rettung für jeden, der glaubt. Der Herr Jesus Christus wurde zur Verherrlichung seines Vaters durch sein vollbrachtes Erlösungswerk im neuen Gnadenbund die neutestamentliche Gemeinde bilden, die sein Leib ist, an dem er bekanntlicherweise unaussprechlich auch das Haupt ist. Er das Haupt, wir seine Glieder. Zuvor bezeugte bereits sein Jünger: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Zur Verherrlichung seines Vaters gehörte, dass sein gesamtes Wirken mit dem Wort und dem Willen des Vaters übereinstimmte, wie das der Herr Jesus so wunderbar bezeugte: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, 38. Für jeden aus diesem Geist Gottes Wiedergeborenen ist darum sein Wille und damit der Wille des Vaters zu tun keine Last, sondern in seiner verliehenen Kraft eine Lust. Keine Last, sondern eine Lust. Denn alle, die sich in ihrer Schwachheit von dem Herrn erquicken lassen, und das haben wir ja wirklich nötig, denen gilt das Wort des Heilands: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sie sind dann in dieser seiner Kraft imstande, auch den Vater in dem Sohn Jesus Christus wirklich verherrlichen zu können. In den Gebetsworten des treuen Heilands, in den Versen 20 bis 23, die wir eben gehört haben, kommt diese herrliche und alles Denken übersteigende Einheit mit dem Vater und mit dem Sohn und all denen, die durch ihn zum wahren Glauben kommen durften, so überwältigend zum Ausdruck, dass ich diese Verse noch kurz verlesen möchte. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass auch sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Können wir uns, und das ist eine sehr wichtige Frage, können wir uns die vollkommene und mit nichts zu vergleichende göttliche Liebe des himmlischen Vaters zu seinem Sohn überhaupt vorstellen? Das übertrifft, meine ich, alle menschliche Vorstellungskraft. Und von dieser unermesslichen, großen Gottesliebe bezeugt der Sohn Gottes denen, die der Vater ihm gegeben hat, dass sie vom Vater Geliebte sind. Haben wir es richtig gehört? Dass wir, die Seinen, vom Vater Geliebte sind. Gleich wie du mich liebst, hat er gesagt. Der Herr Jesus Christus hat doch nach dem Willen seines Vaters durch sein vollkommenes Erlösungswerk sie zu diesen Geliebten des Vaters gemacht. Das ist schier unbegreiflich und doch wirklich wahr. Wenn wir, als die wir durch den Vater in dem Herrn Jesus geliebten, das doch ein wenig mehr begreifen würden, das ist doch unsere Not, ja, davon wirklich auch erfasst sein würden. Unser Tun und Lassen sollte den Vater und seinen Sohn doch wirklich auch mehr verherrlichen. Und dieses Verlangen zur Verherrlichung ist jedem von Gott wiedergeboren ins Herz gelegt worden. Und wir können nicht zufrieden sein, uns in Wirklichkeit freuen und Freude haben, wenn wir dieses Verlangen immer wieder unterdrücken. Denn das ist ja allein die Freude am Herrn, die uns, die Sein wirklich glücklich machen will und auch glücklich macht. Dieser allgewaltige und heilige Gott hat sich sogar mit den Seinen in einem neuen Bund, dem Gnadenbund, ihnen gegenüber verpflichtet, ihr Gott zu sein und sie zu seinem Volk gemacht, für das er ihnen in seiner unwandelbaren Liebe die Schätze des Himmels aufgetan hat, und zwar durch seinen geliebten Sohn, als einzigen Mittler zwischen Gott und uns, den Sündern. So ist der Opfertod unseres Herrn Jesu Christi die eigentliche und die einzige Grundlage dieses neuen Bundes, wie das in Matthäus 26, 28 von diesem unserem Versöhner bezeugt wird. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Somit ist es auch die Erfüllung von Jesaja 55, Vers 3, dort steht, und das ist etwas Wunderbares, das sollten wir uns einprägen, das gilt auch uns heute, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Diese barmherzige Gnade Gottes für die Seinen wurde Wirklichkeit in seinem geliebten Sohn, der ihn für sie, für uns dahingegeben hat, um ihnen mit ihm auch alles zu schenken, heißt es im Römer Kapitel 8, mit ihm auch alles zu schenken. Und in dem gleichen Kapitel heißt das dann so ganz wunderbar, und das sollte unser Trost im Leben und im Sterben sein, wer oder was kann und will uns scheiden von der Liebe Gottes, dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum heißt es so wunderbar auch im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns, für dich und mich gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sollte uns das, die Seinen, nicht bestimmen? Und zu unserem Trost lesen wir weiterhin in Römer 5, Vers 8. Aber in dem überwinden wir weit durch den, wer überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Lass uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auch wiederum die Frage an uns heute Morgen, können wir diese einzigartigen Worte des Sohnes Gottes, des Herrn Jesu Christi, in seiner Tiefe und in seiner so gewaltigen Aussage recht hören, dass sie alle eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Im Zeugnis des Herrn Jesu Christi gegenüber den vermeintlich Frommen seiner Zeit musste er ihnen klärend bekunden, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Johannes 8, Vers 47. Dieses untrügliche Wort Gottes gilt in ganz besonderer Weise in unserer heutigen scheinfrommen Welt. Von dem geistlichen Niedergang, der ja überall festzustellen ist, bezeugt die Schrift, dass die Menschen in ihrem angeblichen Christsein den äußeren Schein von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. So bezeugt der Herr Jesus Christus ganz eindeutig, der die Wahrheit in Person ist, jeder, der aus der Wahrheit ist, was ist mit dem? Der hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Aus der Wahrheit zu sein bedeutet damit, dass er in ihnen ist, weil sie seine Schafe sind, die seine Hirtenstimme hören, die er kennt, die um darum auch bestrebt sind, ihm nachzufolgen. Darum wirken diese Worte Gottes und die damit sein göttliches Wort ja beinhalten, bei den wahrhaft Wiedergeborenen durch Gottes Gnade auch geistliche Früchte. Geistliche Früchte, die den himmlischen Vater und seinen Sohn zu verherrlichen suchen. Und zwar in Lob und Dank, sowie auch in Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das er ihnen doch so wunderbar offenbart hat. So heißt es denn, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat auch in unseren Herzen es Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden. Womit? Damit wir erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Von den Ungläubigen dagegen bezeugt das untrügliche Wort Gottes, dass der Gott dieser Welt ihre Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Sie sind demnach blind für die göttliche Wahrheit. Und mit dem Gott dieser Welt, der hier angeführt wird, ist der Teufel gemeint. Der Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit als geistliche Macht der Bosheit, wie es in Gottes Wort in Epheser 6 ausdrücklich heißt. Und darum heißt es auch von diesem betrügerischen Widersacher Gottes, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Und so können wir ja heute in besonderer Weise die religiöse Macht in der wiedergöttlichen Entwicklung dieser Endzeit wahrnehmen, wie sie sich auch in den Werken der sogenannten Ökumene zeigt. Der antichristliche Charakter der Ökumene offenbart sich in dem religionsvermischenden Streben zur Welteinheitskirche. Der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, hat dagegen doch eindeutig seinen Absolutheitsanspruch erklärt, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Ökumene dagegen praktiziert gegenüber dem ausdrücklichen Willen Gottes, dass es nicht nur einen einzigen Weg zum Heil gibt, sondern dass viele Wege in allen möglichen Religionen zum Heil führen. Darum ist immer mehr die Ökumene mit vielen nichtchristlichen Religionen verbunden. Gottes Wort wird missachtet, dass die ewige Rettung allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus erlangt werden kann, wie es unmissverständlich ja auch in der Apostelgeschichte 12 bezeugt wird. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Trotz dieser widerbiblischen Auffassung in ihrem religiösen Einheitsbestreben beruft sich die weltweite Ökumene täuschend und verwirrend auf das Wort unseres Herrn Jesu Christi in Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Dabei ist dieses Wort aus Jesu Mund, aus dem hohen priesterlichen Gebet des Herrn Jesu Christi, ausschließlich für die Seinen bestimmt, die der Vater ihm gegeben hat, die nicht von der Welt sind, sagt der Herr ausdrücklich, wie das aus dem gesamten Kapitel 17 des Evangeliums eindeutig hervorgeht. Denn die wahre Einheit, seinem Wesen nach, ist ein geistlicher Organismus, die nur aus dem Geist Gottes Wiedergeborenen darin sich finden können, die sein waren, wie der Herr sagt in Vers 6. Und zwar durch Gottes souveräne Erwählung vor Grundlegung der Welt. Denn, und das ist ganz wichtig, diese entscheidende Wiedergeburt aus dem Geist Gottes, von der der Jesus Christus fundamental bezeugt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann das Reich Gottes nicht sehen. Und das wird doch von Gott selbst bewirkt, wie wir wissen. Eben nicht von religiösen Menschen, die eine Organisation gebildet haben. Und so bezeugt uns Gottes untrügliches Wort eindeutig, dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dabei verwendet der Heilige Geist das lebendig machende Wort Gottes, wie es weiter heißt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. So vollzieht sich die unerschöpfliche Bedeutung der Wiedergeburt auch in der herrlichen Teilhabe an der göttlichen Natur Christi. Ich muss das unbedingt wiederholen. In der herrlichen Teilhabe an der göttlichen Natur Jesu Christi. Das ist die wahre, von Gott selbst gebildete Einheit, die auch durch ihn allein imstande ist, Gott in ihrem Zeugnis gegenüber der Welt wahrhaft zu bekunden, ihn wahrhaft zu bekunden und ihn zu ehren. Gottes Wort ist und bleibt in allem Tun und Lassen der einzig gültige Maßstab. Somit ist auch eine der Säulen, ich muss darüber besonders sprechen, der Ökumene, die zentrale Verführung in der Irrlehre der sogenannten Taufwiedergeburt, wonach Säuglinge durch rituale Wasserbesprengung genannt Taufe, zu Christen erklärt werden. Wie die jahrhundertealte Praxis bis heute zeigt, halten sich bedauerlicherweise solche irregeleiteten Menschen für gerettet, obwohl sie in ihrem Leben weder mit Gottes Wort noch mit dem Erretter selbst, dem Herrn Jesus Christus, etwas zu tun haben wollen. Und das hat entsetzliche Folgen, wie wir immer wieder erfahren können. Was bereits weitgehend der Gemeinde von Sardes gesagt werden musste, gilt auch Ihnen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Offenbarung 3, Vers 1. Warum? Diese Gemeinde bestand vornehmlich aus Menschen, die Gemeinde in Sardes, die nicht erlöst, die nicht wiedergeboren waren. Und damit haben wir, das können wir immer wieder sehen, wenn wir wollen, es in unserer Zeit in immer größerem Umfang zu tun. Und dazu trägt vor allem auch das unbiblische Einheitsbestreben der Ökumene bei, die sich damit als eine Einheit der Namenschristen offenbart. Die Charta Ökumenica von 2001, die die Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen von Europa bekunden, sieht dieses falsche Einheitsbestreben, das sie fromm formuliert, für jeden als eine Verpflichtung an. Mit der Aufforderung zur Umsetzung dieser Ziele wurde diese Charta Ökumenica von dem Metropoliten Jeremy und dem Kardinal Miloslav, ja, dem Präsidenten des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, unterzeichnet. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen, als das, was der Jesus selbst richtend in Matthäus 15, Verse 13 und 14 so überaus ernst bezeugt. Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sagt der Herr, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. So gilt diesen Blindenleitern und denen, die ihnen nachfolgen, unbedingt das warnende Wort aus Galater 6, Vers 15. Dort heißt es: Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. In Christus Jesus gilt eine neue Schöpfung. Denn alle rituellen, religiösen Zeremonien im christlichen oder heidnischen Gewand können niemals eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott durch den Herrn Jesus Christus bewirken. Denn wer aber den Geist Christi nicht hat, sagt die Schrift sehr eindeutig, der ist nicht sein. In der Warnung vor falschen Propheten, das muss auch noch gesagt worden werden, oder dienen, bezeugt er Jesus Christus in Matthäus 7, die bekannten Verse, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie es schon im Psalm 50 eindeutig heißt, da steht, zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst? Und so gehört eben zu einem Merkmal einer geistlichen Frucht der alles entscheidenden Wiedergeburt aus Gottes Geist unter anderem, dass man ein wirkliches Bedürfnis nach dem maßgeblichen Wort Gottes hat, und zwar als Licht auf unserem Lebensweg. Und wie es auch schon Jeremia 15, 16 heißt, und das Wort sollten wir an uns wirken lassen, Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne geworden. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscharen. Darum erzeugen die Worte Gottes zugleich auch eine Scheidung unter den Menschen. Die Wiedergeborenen erkennen die Worte ihres Herrn in ihrer tiefen Bedeutung, der gesagt hat, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und dazu gehört unbedingt das über alle Maßen wunderbare Wort aus dem Gebet unseres Herrn Jesu Christi zu seinem Vater in Vers 22. Dort steht, wir haben es eben schon gehört, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, den Wiedergeborenen. Nach seiner Auferstehung von den Toten, vor seiner Himmelfahrt, bezeugt er seinen Brüdern, wie es dann heißt, wie er sie die von ihm Erlösten so nennt, diese fundamentale Aussage, ich fahre auch zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, Johannes 20, 17. Wir können diese überaus gewaltige Tatsache, die sich aus diesem Ausspruch unseres Erlösers ergibt, nur staunend und anbetend versuchen zu begreifen und zu verinnerlichen. Denn es geht auch darum, dass der Gläubige mit dem Herrn Jesus Christus eins gemacht worden ist. So heißt es in Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Dieser überschwängliche Reichtum der Herrlichkeit, der er den Seinen aus Gnaden gibt, liegt in dem unbegreiflichen und doch wahren Christus in euch. Kolosser 1, 27. Viele Stellen gibt es dazu noch. Christus in euch, Christus in dir. Und dieser Geist des innewohnenden Christus stärkt und belebt den, der mit Christus durch den Glauben an ihn mitgekreuzigt, mit auferstanden und damit auch mit ihm miterhöht wurde. Denn zu dieser aus Gnaden verliehenen Herrlichkeit gehört die unermesslich große Tatsache, dass der Jesus Christus die der Vater ihm gegeben hat, sie zu Kindern des Höchsten gemacht hat. Ja, sogar zu seinen Miterben seines ewigen Reiches. Sie dürfen also damit Teilhaber seiner ewigen Herrlichkeit sein, weil sie auch teilhaben an seiner göttlichen Natur. Wie heißt es in dem Gebet des Hohen Priesters so wunderbar für die Gläubigen? Vater, ich will, das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vers 24. So bezeugt uns Gottes Wort von der Herrlichkeit des Herrn Jesu Christi, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. In ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Darum darf es für uns, die Wiedergeborenen, auch so unaussprechlich heißen. Darum, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Man kann nur wiederholen, was die Schrift auch sagt im Korintherbrief, Römerbrief. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gnadengabe in dem Herrn Jesus Christus, in dem wir, die Gläubigen, das ewige Leben haben. Denn der wahre Hohepriester, der Herr Jesus Christus, und das muss man sich immer wieder neu vor Augen führen lassen, hat sich nach dem Willen des Vaters selbst für uns, für dich und für mich geopfert, um uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen und um damit auch seinen Vater und unseren Vater zu verherrlichen. Ja, dieser Sohn des Höchsten vertritt als mitleidender hoher Priester und Fürsprecher die Seinen in ihren Schwachheiten. Uns vertritt er in unseren Schwachheiten. Zur Rechten Gottes heißt es. Zur Rechten des Thrones Gottes. Ich und mich. Dieser erbarmende und verherrlichte Erlöser hat sogar, ich wiederhole es noch einmal, die der Vater ihm gegeben hat. Und damit möchten wir in die neue Woche doch bitte hineingehen, zu diesen Geliebten des himmlischen Vaters gemacht. Du bist geliebt, geliebt von dem Vater durch Jesus Christus. Und das übersteigt doch im Grunde genommen, ja, in seiner absoluten Bedeutung jedes menschliche Begriffsvermögen. Und so fasst der Jesus Christus, der uns von unserem Vater geschenkt wurde, am Schluss seines Gebetes zum Vater seine hohe priesterliche Wesensart mit den einzigartigen Worten zusammen: Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Für Gottes herrliche Gnade und für seine überströmenden Segnungen in Christus Jesus sollen und dürfen wir danken mit seinem göttlichen Wort aus Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Amen.